Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen an diesem wunderschönen Wochenende, zumindest hier in Berlin. Vorweg, bevor es losgeht, müssen wir einen Hinweis loswerden. Wo lebt das Internet? Der zweite Teil unseres Features, den haben jetzt viele wahrscheinlich erwartet, der stand eigentlich auf dem Plan. Den müssen wir aber leider aus technischen Gründen verschieben und wir widmen uns heute stattdessen einem Thema, das den meisten, sagen wir mal, ja, dass dem meisten so viel Aufmerksamkeit schenken wie eben der Frage, wo die Internetknoten sitzen und wie sie eigentlich aussehen, aber das eben unser Leben ähnlich beeinflusst. Es geht um Verwertungsgesellschaften. Ja, genau. Wie bitte? Verwertungsgesellschaften. Die heißen GEMA, VG Wort, VG Bild. Sie entscheiden mit, welche Videos wir bei YouTube sehen. Sie entscheiden mit, welche Musikdienste in Deutschland angeboten werden können, welche nicht. Im Kern sorgen sie dafür, dass Kreative Geld bekommen, werden aber auch von vielen Kreativen eben heftig kritisiert. Wie funktionieren Verwertungsgesellschaften und wie beeinflussen sie unseren Kulturkonsum und die Kulturproduktion in der digitalen Welt? Das ist heute hier Thema im Breitband bis 15 Uhr. Und bei mir hier im Berliner Studio sitzen zwei Gäste, die sich damit intensiv beschäftigt haben und auch noch beschäftigen und auch beruflich beschäftigen müssen. Das ist zum einen Hans Haffner, er ist Komponist, Sounddesigner und eben GEMA-Mitglied. Er hat für Gianna Nannini gearbeitet, Musik gemacht für Pfeife 2 und Musik gemacht für die Serien Daniel Lewinsky und Allein gegen die Zeit, die immerhin für einen Emmy nominiert worden ist oder war. Herzlich willkommen, Hans Haffner.
Hallo.
Moin. Zu meiner Rechten sitzt Ilja Braun, er ist Journalist und Urheberrechtsexperte, arbeitet derzeit als Referent für die Linksfraktion im Deutschen Bundestag, beschäftigt sich dort mit dem Bereich Netzpolitik und schreibt derzeit ein Buch zum Thema Urheberrecht und Grundeinkommen, das im Frühjahr erscheint. Ganz herzlich willkommen, Ilja Braun.
Hallo.
Wir haben einen Chat gestartet für all diejenigen, die vielleicht ein paar Fragen loswerden wollen. Die können gehen zu breitband.deradio.de, da auf den Post zur heutigen Sendung klicken und im unteren Drittel, da gibt es einen Link zu dem Chat, den wir hier ein bisschen mitlesen. Es geht aber auch per Twitter, einfach @breitband, dann gucken wir hier ein bisschen drauf und wenn Anmerkungen kommen, dann binden wir die mit ein. Wir sollten aber zum Einstieg vielleicht mal klären, für die Leute, die jetzt bei dem Begriff Verwertungsgesellschaft ein bisschen zusammengezuckt haben. Warum, Hans Haffner, sollten sich normale Menschen, die nicht komponieren, mit dem Begriff mit Verwertungsgesellschaften an sich beschäftigen? Warum, inwieweit betrifft die das?
Also bisher hat sie es natürlich nicht betroffen, in den letzten 100 Jahren zumindest nicht direkt, weil die Musiknutzung immer an Stellen stattgefunden hat, wo eine Institution dazwischen war, sage ich jetzt mal im weitesten. Also es wurde irgendwo aufgeführt, dann war da ein Konzertveranstalter oder es wurde gesendet, dann war da ein Sender. Und das hat sich natürlich mit den Online-Medien grundsätzlich geändert. Der Kontakt ist direkter, die Nutzung ist individueller geworden, hat sich gesplittet. Und deswegen wird dieses Thema natürlich jetzt auch interessant für Nutzer, wobei das immer noch bedingt ist. Aber
ja. Genau, aber ich meine, Ilja Braun, jeder kennt ja so dieses Gefühl, vor YouTube zu sitzen und ein Video zu sehen oder sehen zu wollen und dann steht da, dieses Video ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Da ist nicht allein die GEMA dran schuld, aber da spielen Verwertungsgesellschaften bei solchen Fragen doch eine erhebliche Rolle, welche digitalen Kulturgüter so zu sehen sind bei uns, oder?
Ja, das ist halt ein Fall, da hätte sich die GEMA mit YouTube bzw. Google, dass da die Mutter, der Mutterkonzern ist, darüber einigen müssen, zu welchen Bedingungen das gezeigt werden darf, das ist nicht geschehen und insofern sind Nutzer dann davon betroffen, aber sie müssen natürlich nicht selber mit Verwertungsgesellschaften verhandeln oder irgendwelche Lizenzen erwerben oder so.
Hans Haffner, erklären Sie doch mal, was ist die Idee einer Verwertungsgesellschaft? Was macht die im Prinzip? Was soll die machen?
Also die Verwertungsgesellschaft wurde ja gegründet von Komponisten.
Da also es gibt mehrere, ne? Es gibt die GEMA für die Musik.
Die GEMA wurde gegründet so um die Jahrhundertwende rum. Von eben Komponisten wie Richard Strauss, deren Werke weit genutzt wurden. Also es gab viele Orchester, die eben dann mal in Leipzig, mal in London, mal so die Werke gespielt haben und die haben gesagt, Mensch, da werden Konzertkarten verkauft, da werden Musiker bezahlt, da werden alle bezahlt und spielen mein Werk, nur ich nicht. Und dann hat man sich zusammengetan und gemerkt, aha, okay, wir wollen als die Schöpfer dieser Werke an diesen Wertschöpfungen partizipieren und brauchen dafür ein System, das das für uns handhabt, weil wir natürlich nicht mit jedem Orchester und mit jedem Nutzer individuell handeln können.
Und wie sieht das dann konkret heute aus? Also ich habe es schon gesagt, es gibt mehrere Verwertungsgesellschaften. Die GEMA macht das für Musiker und Komponisten. Die VG Wort für alle, die irgendwie mit Texten zu tun haben. VG Bildkunst für Menschen, die halt fotografieren und Bilder schaffen, Ilja Braun. Was heißt das, Verwertungs? Also die sorgen dafür, dass Künstler, Kreative ihr Geld bekommen. Wie funktioniert das?
Na, das Geld wird eingezogen. Also im Fall der VG Wort bei den Textautoren ist es im Wesentlichen auch die Reprografieabgabe, das heißt die Privatkopieabgabe. Wenn man eine CD kauft, dann ist da eine Urheberrechtsabgabe drauf. Wenn man in einem Copyshop was kopiert, dann sind da Gebühren mit drauf, die an die Verwertungsgesellschaften fließen.
Eine Leer-CD in dem Fall.
Eine Leer-CD meine ich natürlich, klar. Und die Verwertungsgesellschaften schütten diese Gelder aus. Die werden treuhänderisch verwaltet. Die machen also eigentlich keinen Gewinn damit, schütten das an die Urheberinnen und Urheber aus, die ihre Werke anmelden, ja.
Und also im Fall von VG Wort, von Texten, heißt das, ich gehe in den Copyladen und derjenige, der im Copyshop den Kopierer betreibt, der muss halt pro Kopie eine Abgabe an die VG Wort zahlen.
Ja, genau, das ist natürlich der große Unterschied zur GEMA. Also die VG Wort nimmt im Wesentlichen diese Zweitverwertungsrechte wahr, also nicht das Geld, was für die Erstveröffentlichung fließt. Das bekommt ein Autor natürlich im Zweifelsfall vom Verlag oder von der Zeitung, für die er arbeitet. Aber die privaten Kopien, die ja legalerweise dann davon gemacht werden können, die werden eben auf diesem indirekten Weg über die VG Wort vergütet. Bei der GEMA ist es so, dass die auch Erstrechte wahrnehmen, also Musikaufführungen,
Pressungen, Verpressungen, Reprografien.
Also, ja.
Genau, da können wir gleich nochmal was zu sagen. Zur GEMA kommen wir gleich, nur das Wort Privatkopie ist gefallen. Das bedeutet, eigentlich muss jeder fragen, bevor er das Werk eines anderen kopiert.
Nee, eben nicht. Also das ist die Idee der Privatkopie, dass man eben nicht vorher fragen muss.
Genau, da wollte ich gerade darauf hinzuleiten. Ja. Aber gut, dann machen Sie das mal. Genau, was ist die Idee der Privatkopie?
Naja, dass man eben nicht vorher fragen muss, sondern dass man sagt, es ist grundsätzlich erlaubt, aber es ist eben vergütungspflichtig. Und die Vergütung wird eben nicht einzeln eingezogen, weil das ja auch nicht praktikabel wäre. Es kann ja nicht jeder, der irgendwas kopieren will, mit dem Urheber oder der Urheberin einen Vertrag machen, sondern es läuft dann eben über so eine Abgabe, die pauschal eingezogen wird und auf der anderen Seite individuell verteilt.
Und es landet im großen Topf. Wie ist das bei der GEMA? Also wo nimmt die GEMA Geld ein, das sie dann später an die Kreativen, in dem Fall Musiker, Komponisten verteilt?
Also die GEMA verteilt natürlich nur an Komponisten, Textdichter und Verlage. Also Musiker, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Künstler haben eine andere Karriere als die Autoren, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, die dahinter stehen. Also es gibt verschiedene Rechte. Es gibt das mechanische Recht. Das war das Recht, was man sich einholen musste, um eine CD zu pressen, und es gibt das Senderecht zum Beispiel. Und mittlerweile gibt es eben auch noch das Online-Recht. Über das reden wir ja dann hier auch. Und diese beiden Rechte, die nimmt die, oder diese drei Rechte, die nimmt die GEMA für uns Komponisten wahr. Also das heißt, sie verhandelt mit Sendern, sie verhandelt mit Labels, die eine CD pressen wollen, sie setzt da Tarife fest in der Verhandlung und diese Tarife gelten dann. Die Nutzung aber kann sie nicht verbieten, sondern sie ist zur Lizenzierung verpflichtet. Sobald ein Werk veröffentlicht wurde, darf das auch genutzt werden. Das kann sie nicht verhindern. Ganz im Gegenteil, dafür ist sie nämlich auch da. Sie ist dafür da, die Tarife festzusetzen für diese Nutzung.
Machen Sie das nochmal mit einem Beispiel an einem Ihrer Fälle meinetwegen. Sie werden beauftragt, ein Werk zu komponieren. Dafür werden Sie bezahlt.
Genau, dieses Werk hat dann nachher zwei Rechte. Das hat einmal das Recht an der Aufnahme, die ich natürlich selber produziere, und das hat das Recht an dem nicht greifbaren Werk, was dahinter steht, also die Melodien und die, also das sind die beiden Rechte, die dann bei mir liegen. Ich erlaube dann dem Filmhersteller, diese Werke zu benutzen, also diese beiden Dinge zu benutzen. Und dafür gibt es eben dann Verträge mit den Sendern, die das Geld dafür dann einholen. Und also das zahlt der Filmhersteller auch nur dann direkt, wenn er eine DVD-Produktion zum Beispiel macht, weil er dann das mechanische Recht direkt an die GEMA bezahlt. Aber wenn das jetzt über einen Sender gesendet wird, bezahlt das natürlich der Sender über seine GEMA-Pauschale sozusagen.
Genau, also wenn das Deutschlandradio Musik sendet, dann bedeutet das, dass es nicht umsonst ist, sondern der Sender zahlt eine GEMA-Abgabe und erwirbt damit das Recht, diese Musik ausstrahlen zu dürfen. Genau. Und damit nimmt die GEMA im Jahr so Pi mal Daumen etwas mehr als 800 Millionen Euro ein, auf diese Art und Weise so, und verteilt das an die Urheber.
Genau, also das sind etwa 350 Millionen aus dem Senderecht. Das sind mittlerweile 250, also ich sage es jetzt nur so grob, ich müsste es jetzt nachgucken, weil so 250 Millionen aus dem mechanischen Recht Und dann kommen eben noch Aufführungsrechte dazu, was auch ziemlich hoch ist. Und dann so ein bisschen online, das ist, glaube ich, mittlerweile so bei 40 Millionen, also sprich 5%.
Okay, aber wir haben jetzt, ich denke, es ist klar geworden, diese Verwertungsgesellschaften nehmen Rechte von Urhebern, von Autoren wahr, sammeln dort Geld ein, wo die Autoren und Urheber nicht selber hinterherrennen wollen, um bei jedem
oder können,
um bei jeder Verwendung doch 1 Cent, 10 Cent, 2 Euro zu kassieren. Das machen die Verwertungsgesellschaften.
Auch für den Nutzer wäre das ein totaler Horror, das machen zu müssen.
Zum Beispiel.
Also für einen Sender ist das natürlich eine Katastrophe, wenn der hinterherrennen muss und bei jedem Anfragen, dürfen wir jetzt das spielen hier?
Dürfen wir deinen Song?
Und was kostet das?
Genau, also das ist für viele da eine Vereinfachung. Bei der VG Wort, dann stellt sich ja die Frage, gut, dann wird das Geld eingesammelt. Wie kommen denn jetzt die Urheber an das Geld ran? Wie wird das verteilt?
Also man meldet seine Werke an. Als Journalist sagt man zum Beispiel, ich habe in diesem Jahr für diese Zeitung so und so viel Anschläge, Pi mal Daumen, irgendwie veröffentlicht. Das wird ja noch in Anschlägen gemessen, so und so viel Zeichen. Und dann gibt es Schlüssel, nach denen das berechnet wird, wie oft das voraussichtlich kopiert wird. Und dann bekommt man da sein Geld.
Und man kann sagen, mehr oder weniger jeder, der halbwegs professionell Texte fabriziert in Deutschland, ist oder sollte zumindest Mitglied in der VG Wort sein.
Ja, kommt darauf an, was man unter professionell versteht. Also es sind natürlich viele Leute, die im Online-Bereich publizieren, sind nicht Mitglied in der VG Wort, wie wir wissen. Also viele Blogger machen es nicht, können es aber auch machen. Ja.
Könnten es auch machen. Wie ist das bei der GEMA? Ist jeder Musiker de facto bei der GEMA?
Nein. Ja. Also ich kenne auch Leute, die da nicht sind, die sich dagegen entschieden haben. Ich empfehle es natürlich jedem, weil wenn das Werk genutzt wird, dann ist es erstens, wie ich schon vorhin gesagt habe, für den Nutzer des Werkes natürlich viel einfacher, weil er weiß, aha, okay, ja, ich habe meine GEMA-Pauschale bezahlt, das ist, it's taken care of, muss ich mich nicht drum kümmern. Und der Künstler selber oder der Autor selber kann natürlich sein Werk monetarisieren, also darüber. Sonst muss er halt gucken, muss er selber hinterherlaufen, wo wurde das gesendet. Wo wir da in der Gegend kommen, da muss ich mich auch leider noch drum kümmern. Also da sind wir noch nicht gut genug, tatsächlich festzustellen, wo jetzt wirklich genutzt wurde.
Okay, da kommen wir also dann gleich nochmal dazu. Aber erstmal das Prinzip erklären. Wie ist denn das bei der GEMA? Wie kommt man da als Urheber an sein Geld? Wie kommen Sie an Ihr Geld, was die GEMA zum Teil für Sie eingesammelt hat?
Also das läuft so ab, es gibt Sendelisten bei den Sendern und die muss der Sender eben abgeben. Die werden unterschrieben, die gehen an die GEMA. Da steht dann meine Werknummer drauf und da steht auch die Dauer der Nutzung drauf, da steht die Anzahl der Ausstrahlungen drauf und dann gibt es einen Verteilungsschlüssel innerhalb der GEMA, nachdem das dann abgerechnet wird. Dieser Verteilungsschlüssel ist kompliziert.
Ja.
den jetzt einfach so zu erklären, der setzt sich natürlich zusammen aus dem, was eingenommen wurde im Verhältnis zu dem, wie viel es genutzt wurde, im Verhältnis zu dem, wie was für eine Reichweite beispielsweise der Sender hat. Also ein Sender, der 200.000 Zuschauer im Schnitt hat, wird natürlich anders verrechnet als einer, der 8 Millionen im Schnitt hat. Das ist ja auch in Ordnung.
Okay.
Das ist eine komplizierte
Rechnung, aber dann wird dann Geld verteilt und Sie kriegen dann einmal im Jahr einen Scheck
oder eine
Überweisung mit dem Geld, was Sie von der GEMA haben.
Genau.
Wie viel ist das? Also jetzt nicht in Heller und Cent, aber ist das ein signifikanter Teil Ihres Einkommens?
Also wenn das bei mir wegbrechen würde, dann wäre das deutlich existenzbedrohend. Also das ist, also die Produktionskosten, die ich von den Filmproduzenten bekomme, die reichen nicht aus, um das zu machen. Also die Ausstrahlung muss passieren.
Ja,
was auch oftmals wird man ja so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, schreib das erstmal, ist egal, du kriegst ja dann nachher die GEMA. Aber ich habe natürlich auch nie eine Garantie darüber, ob das wirklich ausgestrahlt werden wird.
Herr Braun, wie ist das bei Ihnen? Sie sind jetzt angestellt bei der Linksfraktion im Bundestag, bekommen da Geld, aber sind natürlich auch Journalist, schreiben Buch. Die VG Wort macht bei Ihnen so vom Jahreseinkommen ungefähr wie viel aus? So Pi mal Daumen ist das so ähnlich. Ja gut, aber ist das jetzt so ähnlich existenzbedrohend, wenn die wegfallen würde? Oder ist das ein nettes Zubrot? In was für einem Umfang ist das?
Das ist bei mir überhaupt nicht existenzbedrohend. Also bei mir persönlich sind es, glaube ich, irgendwie so 800 Euro im Jahr oder so. Aber das ist natürlich, das liegt natürlich daran, an dem Unterschied, den wir vorhin schon hatten, dass die VG Wort ja hauptsächlich Zweitverwertung, also Privatkopien macht. Und wenn ich ein Buch schreibe zum Beispiel, dann bekomme ich ja Geld vom Verlag für jedes verkaufte Exemplar. Bei den Komponisten wird es eben über die GEMA abgerechnet, diese Erstverwertung.
Bevor wir jetzt zu den kritischen Punkten kommen, die an diese Verwertungsgesellschaften gerichtet werden und vielleicht auch gucken, wie man sie ändern könnte und das Leben in Digitalien etwas anpassen könnte. Grundsätzlich sind wir uns aber in der Runde einig, dass das Prinzip Verwertungsgesellschaft sowohl für Kreative als auch für die deren Werke nutzen, eigentlich eine ganz gute Idee ist, oder Herr Braun?
Ja, finde ich schon. Also im Prinzip ist ja die Idee nach Robert Gernhardt, das Murmeltier vollzieht den Schritt vom Ich zum Wir. Also man tut sich zusammen, um diese Sachen leichter handeln zu können. Und das ist sowohl für Urheberinnen und Urheber als auch für Nutzer praktisch.
Genau, sehe ich auch so. Also das ist ein Kollektiv, was gemeinsam ein ganz anderes Gewicht auch darstellen kann in der Verhandlung mit beispielsweise Medienkonzernen wie RTL oder so. Wenn ich mit denen alleine verhandeln müsste, wäre ich auf hoffnungslos verlorenem
Posten. Und im Beispiel YouTube, wenn Filme, bei denen ihre Filmmusik auftaucht, bei YouTube ausgestrahlt werden oder sich anzuschauen sind, dann sorgt im Prinzip die GEMA dafür, dass YouTube an die GEMA Geld zahlt und somit sie auch eine Art von Vergütung für die...
Dass ich daran partizipieren.
Genau, das ist so die Idee.
Nur, dass es nicht stattfindet, aber ja.
Gut, okay, weil sich YouTube und die GEMA nicht einigen können auf Tarife, was YouTube denn der GEMA dafür zahlen soll, dass dort eben auch GEMA-pflichtige Werke gezeigt werden. So, ne? So, jetzt gibt es aber natürlich Kritik. Also das ist so ein bisschen das Ideal, über das wir jetzt gesprochen haben, aber es gibt Kritik speziell an der GEMA. Also was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Kritikpunkt?
Also... es gibt da mehrere Dinge. Also vor allem hat sie natürlich schon vor 15 Jahren verschlafen, wirklich zu sehen, was passiert. Und jetzt haben wir den Salat sozusagen.
Konkret heißt das was?
aber man muss jetzt auch da wiederum ein bisschen gnädig sein auf eine Art, weil vor 15 Jahren hat noch keiner so richtig auch gewusst, wie sich das so ganz entwickeln wird mit diesem Internet. Das heißt, wenn jetzt vor 15 Jahren Tarife gesetzt worden wären, die heute sinnvoll wären, dann wäre der Aufschrei eben vor 15 Jahren schon gewesen. Das heißt, man hat da natürlich auch ganzen Industrien jetzt erstmal auf die Beine geholfen als Kreative und hat gesagt, ja, die Gebühren sind erstmal niedrig, das ist alles in Ordnung und so. Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo sich die Medienlandschaft komplett ändert. Also ich persönlich rechne auch damit, dass das Senderecht als solches auch verschwinden wird in 5 bis 10 Jahren irgendwie. Also ich hänge mich jetzt hier aus dem Fenster. Aber das kann auch sein, dass es noch länger bleibt, weil sich einfach das Nutzungsverhalten des Publikums so stark verändert, dass diese Sendung gar nicht mehr in diesem Sinne gewollt ist, sondern dass alles nur noch auf Abruf ist. Das heißt, wir haben dann nur noch das Online-Recht. Und darauf hätte man sich natürlich besser vorbereiten müssen. Andererseits, wie ich ja schon sagte, ist es natürlich auch schwierig, so einem Zweig am Anfang schon das Wasser abzugraben. Ist natürlich.
Naja, und das war auch eine politische Sache, muss man natürlich auch dazu sagen, dass als dieses Online-Recht eingeführt wurde, also dass die On-Demand-Rechte, dass man da von Anfang an gesagt hat, das machen wir eben nicht über Verwertungsgesellschaften und Kollektiv, sondern das soll mit individuellen Lizenzen laufen. Also hat auch jeder ein Verbotsrecht im Zweifelsfall, was natürlich im Internet ziemlich unpraktisch ist.
Ja. Das heißt dann, jeder muss so auf bilateraler Ebene quasi verhandeln, was jetzt von mir im Netz stehen darf und was nicht.
Ja, im Grunde genommen schon. Also was jetzt irgendwie, um nochmal auf die Privatkopie anzukommen, das kann ich ja als Urheber nicht verbieten. Das wird über die VG Wort wahrgenommen und da bekomme ich auch mein Geld. Aber ich kann eben als Urheber schon verbieten, dass jemand mein Werk im Netz zur Verfügung stellt zum Download. Ne? Und wenn man da die Regelung damals schon entsprechend gemacht hätte, dass man sagt, es kann nicht verboten werden, aber es ist vergütungspflichtig, dann wäre es natürlich viel einfacher einerseits. Andererseits hätte man natürlich ganz andere Probleme dann.
Man hat dann das Riesenproblem der Abrechnung. Wie soll man das abrechnen? Also das ist ja das Problem, was wir zum Beispiel im Live-Bereich auch haben. Im Live-Bereich haben wir genau dieses Problem. Wir haben eine enorme Nutzung. Und wir sind
also Nutzung heißt, es wird
viel gespielt.
Also
viel
Musik, live gespielt. DJs, Konzerte oder was.
Genau, es wird viel, viel genutzt sozusagen. Ja. Aber also wir sind in den letzten 10 Jahren, ich glaube, von 15% Abdeckungsgenauigkeit, 15.
Was heißt das, Abdeckungsgenauigkeit?
Auf 45 gekommen. Also wir können sozusagen heute 45% der Veranstaltungen auch wirklich zuweisen den Autoren. Also wir wissen bei 45% der Veranstaltungen, was gespielt wurde.
Konkret, welche Lieder und welche Werke?
Genau, okay. Weil nur dann kann ich ja auch die Nutzung vergüten.
Und, ja, und ich sag mal so, die Vergütung ist immer schon quasi Rough Justice gewesen. Das sind immer Annäherungswerte gewesen und man muss ja jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Also man hätte ja auch im Netz sagen können, wir kriegen es vielleicht nicht hundertprozentig genau hin, aber wir kriegen es irgendwo hin. Es war halt schon eine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir wollen das nicht. Also wir wollen das nicht als kollektive Rechtewahrnehmung, sondern wir wollen es individuell für den einzelnen Urheber, der soll es entscheiden können. Das macht natürlich, erzeugt jetzt halt Reibung einfach.
Ja. Aber das bringt einen ja zu der Frage, wie viel Einfluss haben überhaupt Sie als Komponist oder Sie als Autor in diesen Verwertungsrechten, in diesen Verwertungsgesellschaften? Also bei der Frage, wie wird eigentlich Geld verteilt? Wofür wird eigentlich eine Lizenzgebühr erhoben? Und wenn das eingetrieben wird, wer kriegt eigentlich wie viel Geld? Wie ist das bei Ihnen? Sie sind jetzt GEMA-Mitglied. Wie viel Einfluss haben Sie da drauf? Wie funktioniert das?
Also ich bin jetzt dieses Jahr ordentliches Mitglied geworden.
Was heißt das?
Ja, es gibt ja so drei Mitgliedsstufen bei der GEMA. Es gibt die angeschlossenen Mitglieder, die außerordentlichen Mitglieder und dann die ordentlichen Mitglieder. Ordentliches Mitglied wird man zurzeit, das wird sich natürlich auch ändern, indem man, ich glaube, innerhalb von 5 Jahren insgesamt 30.000 Euro Ausschüttungen bekommen hat und pro Jahr nicht weniger als 1.800. So, das heißt, also in 5 Jahren 30.000 sind 6.000 Euro im Jahr. Davon kann auch noch keiner so richtig leben. Also das ist nicht eine wirklich große Schwelle, aber die ist heute trotzdem deutlich schwerer zu überschreiten als noch vor 10 Jahren, weil es heute im Grunde genommen fast nur noch geht, wenn man eben das Senderecht bedient, weil man dann mit dem Senderecht, das ist eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit der Zersplitterung des Publikums, weil man beim Senderecht eben den Vorteil hat, dass man mit einem Schlag 3 Millionen Leute erreicht. Und okay, daraus natürlich auch eine größere Ausschüttung dann hat.
Genau, aber welche Mitbestimmung haben Sie jetzt dadurch?
Also dann wird man, jetzt bin ich also ordentliches Mitglied. Ja. Davor konnte ich höchstens als Delegierter, es gibt dann so Delegierte, als Delegierter in die Mitgliederversammlung. Nochmal ganz von vorne. Also die GEMA ist natürlich ein eingetragener Verein. Das heißt, es gibt eine Mitgliederversammlung und diese Mitgliederversammlung beschließt alles. Also es legt die Satzung fest, die legt den Verteilungsplan fest, die legt fest, wie die GEMA tickt.
Ja, okay.
So, das heißt, es kann auch jeder, das können auch übrigens die Angeschlossenen und Nichtordentlichen, es kann jeder einen Antrag in diese Mitgliederversammlung einbringen, um Einfluss darauf zu nehmen, was damit passiert. Und dann findet da eben eine Diskussion statt. Das ist sehr spannend. Ich war auch schon auf solchen Veranstaltungen als Delegierter und eben jetzt als Ordentlicher. Da geht es dann schon auch mal ganz schön zur Sache und da sind dann 800 Leute im Raum in der Vollversammlung, also wenn die Verlage, die Komponisten und die Textdichter, da gibt es diese drei Kurien, zusammen sind, da geht es dann schon auch mal ab. Und da muss man sich halt einigen, dann wird abgestimmt. Und wenn es durchkommt, kommt es durch und wenn nicht, kommt es nicht durch.
Genau. Haben Sie das Gefühl, das ist ein total okayes System? Weil es gibt ja auch Klagen darüber, dass genau dieser Verteilungsschlüssel zum Beispiel sehr ungerecht ist.
Also ich persönlich finde den Verteilungsschlüssel, soweit ich ihn überschauen kann, weil er ist wirklich kompliziert, ich finde ihn an manchen Stellen auch nicht ganz glücklich. Also das ist definitiv was, wo wir in der GEMA arbeiten müssen, wo wir besser werden müssen, wo wir die Ausschüttung viel genauer eben der einzelnen Nutzung und dem einzelnen Inkasso zuordnen müssen, damit jeder auch wirklich das bekommt, was ihm zusteht und dass diese unverteilbaren Töpfe, die eben unter anderem durch 55% Veranstaltungen, die man nicht zuordnen kann, entstehen, also das ist einfach Geld, das man nicht zuordnen kann, dass das abgebaut wird. Da führt aber nur ein Weg hin und das ist der, dass wir jede einzelne Nutzung in irgendeiner Form erfassen. Und dann sind wir, da schließt sich jetzt der Kreis, beim Problem, wie sollen das gehen? Also da hat auch keiner bisher eine wirkliche Lösung für entwickelt.
Wirklich
also
mitzukriegen, konkret, wo wirklich, wird wann welches Stück
genau,
gespielt.
Genau, das funktioniert im Senderecht noch sehr gut. Das funktioniert auch bei den Labels, wenn die pressen, sehr gut, weil beim Presswerk auch eine Liste abgegeben werden muss, wenn gepresst wird und so. Das funktioniert alles ganz gut. Bei Live ist das nicht so gut und bei Online ist das ein Irrsinn im Moment.
Haben Sie eine Meinung zur GEMA? Haben Sie irgendwie zu diesen Kritikpunkten mangelnde Demokratie oder Verteilungsschlüssel, Anmerkungen, Gedanken?
Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Einteilung in außerordentliche und ordentliche und assoziierte Mitglieder zunehmend auf Unverständnis derjenigen stößt, die da die da gerne mehr drin beteiligt sein wollen. Es ist natürlich auch irgendwie so ein Problem, dass alle, die unter Creative Commons Lizenzen veröffentlichen, da irgendwie von vornherein schon nicht reinkommen, weil die GEMA die dann nicht wahrnimmt und so.
Ja, das müssen wir mal erklären. Also das ist ja auch ein Kritikpunkt, dass jeder, der sein Werk sozusagen durch die GEMA vertreten sehen will, eben nicht nur das auf seinem Werksbasis machen kann, sondern er muss sich als Person der GEMA unterstellen und kann dann nichts anderes mehr machen, oder?
Naja, ganz so würde ich das nicht sagen. Es geht darum, dass die GEMA, dass man einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA abschließt, der grundsätzlich alle Werke umfasst, die man in Zukunft veröffentlichen wird. Und das sind ausschließliche Rechte, die man der GEMA damit einräumt. Und das heißt, man hat sie weggegeben und dann kann man sie nicht mehr selber freigeben, zum Beispiel unter einer Creative Commons Lizenz. Weil es ja auch klar, wenn die GEMA diese Rechte vermarktet und sie irgendjemandem, was weiß ich, einen Webstreaming-Dienst einräumen will, dann möchte sie natürlich nicht, dass der hinterher kommt und sagt, naja, der Urheber hat das ja unter Creative Commons gestellt, ich darf es auch nutzen, ohne dir Geld zu geben. Deswegen hat die GEMA mit Creative Commons Lizenzen ein Problem. Also ob das wirklich so sein muss, wolltest du gerade was zu sagen?
Nee, ich wollte zu dem Wort vermarkten was sagen, weil die GEMA natürlich nicht vermarktet. Überhaupt nicht.
Wie meinst du das?
Eine Vermarktung ist was ein Verlag tut. Der guckt, okay, wo kann ich das Werk verkaufen, wo werde ich das los und so weiter. Das macht die GEMA ja nicht. Die GEMA verteilt nur eine Lizenz für diese Nutzung.
Ja, gut.
Also eine Vermarktung ist was anderes.
Aber wie ist denn das jetzt bei Ihnen? Also es wurde gerade angesprochen, Ilja Braun hat es gesagt, man schreibt einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA und das bedeutet, alle Werke, die Sie jetzt machen und in Zukunft machen, werden von der GEMA vermarktet. Jetzt
genau.
Gibt es dieses...
Nein, wahrgenommen.
Wahrgenommen, Entschuldigung. Gibt es dieses Modell von Creative Commons, was im Prinzip besagt, dass man nicht nur ein recht binäres Recht hat, du darfst es nutzen oder nicht, sondern man kann sagen, ja, ich stelle das mal zum Beispiel ins Internet und mein Werk darf genutzt werden, wenn der Name genannt wird. Darf genutzt werden, wenn der Name genannt wird und auch das Werk, was damit entsteht, unter Creative Commons steht zum Beispiel. Also die Urheber haben mehr Möglichkeiten, Nutzungsrechte abzustaffeln und derjenige oder diejenige, die das dann nutzen wollen, müssen nicht explizit nochmal beim Urheber oder beim Verwerter nachfragen, ob sie denn dieses Werk nun nutzen dürfen und wenn ja, unter welchen Bedingungen, sondern das ist steht meistens klar daneben und dann kann man sich überlegen, ob man den Autor nennen will und dessen Werk nutzen will oder eben nicht. Das sind die sogenannten Creative Commons Lizenzen. Hatten Sie mal das Problem, dass Sie sagen, ich bin bei der GEMA, aber dieses Lied oder diese Filmmusik oder dieses Werk, das würde ich eigentlich gerne mal ins Netz stellen und anderen ermöglichen, damit Remixes zu machen, sprich es unter Creative Commons zu stellen und das ging dann nicht? Sind Sie da mal in diese Problem gelaufen?
Darf ich nicht sagen. Nein. Nein, ich hatte das Problem nicht, aber das, also wie soll ich sagen, also die GEMA ist kein Polizeihund, der das Netz durchforstet nach Nutzungen, die möglicherweise irgendwo stattfinden und möglicherweise ihr Repertoire betreffen. Also das ist, also das wird ein bisschen hoch, also man, ich rede hier zwischen den Zeilen sozusagen, also es kann auch Sachen stattfinden, die möglicherweise so nicht vorgesehen sind, aber wo kein Kläger da auch kein Richter.
Aber was für ein Problem hat denn die GEMA damit überhaupt? Also angenommen, Sie haben jetzt dieses GEMA-Mitglied und alles, was Sie machen, dafür kann die GEMA Lizenzgebühren verlangen und Sie gehen jetzt hin und sagen, ach, dieses eine Album, das mache ich jetzt mal als CC. Welches Problem hätte die GEMA damit theoretisch?
Also der Grund, warum das nicht geht, ist der Hintergrund, dass man sagt, okay, wir verwalten, also jetzt mal ganz groß gesprochen, wir verwalten das Weltrepertoire, also wir haben irgendwie alles im Katalog und durch eine Lizenz erwerbt ihr das. Das heißt, das ist auch so eine bestimmte Sicherheit für den Nutzer, dass er weiß, er hat diesen Vertrag abgeschlossen, er hat diese Gebühr bezahlt und er ist damit auch auf der sicheren Seite. Das ist übrigens auch das, was die GEMA-Vermutung dem Lizenznehmer tatsächlich bringt. Es bringt ihm nämlich, dass nicht jeder Zweite nochmal bei ihm anklopfen kann und sagen, Moment mal, aber da ist noch mein Werk, das hast du noch nicht vergütet und da ist auch noch meins, da möchte ich auch nochmal. Also das ist der Hintergrund dafür. Ein positiver Nebeneffekt für alle Künstler ist, dass wenn das so ist und wenn wir ein Repertoire haben, was attraktiv ist, man natürlich genau in einer Verhandlung mit eben einem Medienkonzern wie jetzt RTL oder News Corp oder whoever oder jetzt eben YouTube, dann stellt man damit auch ein gewisses Gegengewicht einfach dar, weil man im Kollektiv auftritt und im Kollektiv anders verhandeln kann, als das jeder Einzelne könnte. Jetzt sind natürlich diese Dinge, die ich jetzt alle gesagt habe, das ist alles Business to Business, das ist alles B2B, das ist nicht ich zum Endnutzer. So, und das ist, wo es ein bisschen kompliziert wird.
Ja, das Problem ist, glaube ich, schon, es haben sich eben Verwertungsformen rausgebildet oder Praxen herausgebildet, wo die Leute sagen, ich gebe die Musik lieber frei und ich verdiene mein Geld irgendwie mit Live-Auftritten, aber wenn das jemand im Netz runterlädt, dann habe ich nichts dagegen. Und das werden immer mehr. Und all die sind bei der GEMA nicht willkommen im Moment, sage ich mal so. Und da ist natürlich schon dann die Frage, wie weit reicht dieses Wir, das die GEMA zu vertreten beansprucht, und ist das wirklich klug, dass sie sich so vehement dagegen wehrt, zum Beispiel eine Parallellizenzierung über Creative Commons Lizenzen zuzulassen?
Naja, also es gibt ja, also das Online-Recht ist ein bestimmtes Recht. Das kann man auch ausklammern lassen und nicht wahrnehmen lassen von der GEMA.
Ja, aber du kannst dann nicht ein einzelnes Werk daraus
Du kannst es nicht werkbezogen machen, aber das mit der Werkbezogenheit, das habe ich eben gerade gesagt, also der Vorteil, den man das bringt, ist, dass man in der Verhandlung mit Medienkonzernen sitzt man auf der Seite der Hans Zimmers und auf der Seite der John Williamses und auf der Seite der Lady Gagas. Also das heißt, weil dieses Repertoire so attraktiv ist und angefragt ist, profitieren auch alle kleinen Komponisten, wie ich zum Beispiel, profitieren davon mit, dass man das gemeinsam verhandelt.
Dass YouTube sagt, wir würden gerne Filme mit Hans Zimmer Musik zeigen, und dann sagt die GEMA, ja, da müsst ihr aber eine GEMA-Lizenz erwerben.
Genau.
Und das bedeutet auch, dass automatisch kleine Komponisten lizenziert werden und Geld bekommen.
Genau.
Ist das nicht überzeugend, Ilja Braun?
Ja, das ist schon, da ist was dran, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich das unbedingt ausschließen würde. Also ich glaube nicht, dass die diese Lizenz nicht erwerben würden, nur weil irgendein kleiner Komponist, in Anführungszeichen, sein eigenes Werk unter Creative Commons Lizenzen freigibt.
Es gibt ja jetzt, also wo wir an dem Punkt sind, es gibt ja eine Bestrebung, eine alternative Verwertungsgesellschaft für Musik aufzumachen, C3S. Nennt die sich Cultural Commons Collecting Society, die eben genau an diesen Punkt ansetzt. Und wir haben, um das mal ein bisschen konkret zu machen, einen kleinen Ton von Mike Michalke, der ist Gründungsmitglied dieser alternativen Verwertungsgesellschaft in Gründung, die gibt es noch nicht so richtig, der kurz erklärt, was sein Ansatz in Konkurrenz zur GEMA ist.
Der eine ganz entscheidende Punkt für Musiker ist vor allen Dingen die Flexibilität. Und was wir Künstlern ermöglichen wollen, ist tatsächlich für jeden einzelnen Titel zu entscheiden, soll der überhaupt über diese Verwertungsgesellschaft verrechnet werden, ja oder nein? Möchte ich vielleicht eine Creative Commons Lizenz verwenden und wenn ja, welche?
Ilja Braun, warum ist das für Musiker oder für Kreative, die Sie jetzt angesprochen haben, ein attraktives Modell?
Na, weil Sie sagen können, im Grunde genommen ist es ganz einfach, weil Sie sagen können, ich steigere meine Bekanntheit dadurch, dass es frei zur Verfügung steht. Ich verdiene mein Geld auf anderem Wege, zum Beispiel durch Live-Auftritte. Ich kann immer noch kommerzielle Lizenzen vergeben, wenn zum Beispiel jemand die Musik dann in einem Werbefilm verwenden will oder für ein Marketingzeug, dann kann er immer noch eine kommerzielle Lizenz mit mir machen. Und gleichzeitig habe ich diese Verbreitungswirkung.
Also ich persönlich als Filmkomponist habe von Live natürlich gar nichts. Und ich kann auch keine T-Shirts verkaufen. Und ich kann, also das geht komplett an meiner Realität vorbei. Und das finde ich auch so schlimm. Auch ein E-Musik-Komponist, das ist auch ganz, ganz schwierig. Das geht an der Realität von ganz vielen kreativen Menschen komplett vorbei. Das ist fokussiert auf Bands und Popmusik und DJ-Musik und so
weiter. Die halt sagen können, nur um das nochmal konkret zu machen.
Die sind der Act auch.
So, ja. Die halt sagen, wir wollen nicht unbedingt primär davon leben, dass wir durch Lizenzgebühren von der GEMA Geld kriegen, sondern wir leben beispielsweise
nicht
davon.
Nicht von der GEMA, von den Musiknutzern.
Von den Musiknutzern, sondern wir leben davon, dass wir Konzerte machen, T-Shirts verkaufen und die Musik selber, die Werke selber, die stellen wir halt ins Netz, lizenzieren die mit CC, kassieren dafür nicht unbedingt Geld, sind froh, wenn sich das verbreitet, jeder kann es nutzen, irgendwie auf seinen Blog packen, damit wird unsere Bekanntheit gesteigert. Da kommen mehr Leute zu unseren Konzerten und darüber verdienen wir Geld. Und dann gleichzeitig, wenn sie dann irgendwann mal doch mal irgendwie eine andere CD machen, ein anderes Werk machen, dass sie dann doch, sagen wir mal, lizenzieren lassen wollen, dann bestünde das bei dieser zu gründenden alternativen Verwertungsgesellschaft trotzdem die Möglichkeit. Ist es nicht ein attraktives Modell, wo Urheber mehr Möglichkeiten haben?
Also natürlich haben die Urheber mehr Möglichkeiten. Ich warne noch mal davor, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sind im Kollektiv einfach immer stärker, das muss auch eigentlich gerade so, die Linkspartei muss das eigentlich genau kapieren. Das ist dass man im Kollektiv stärker ist den Nutzern gegenüber. Ich meine jetzt nicht den Endnutzern gegenüber. Und das geht einem verloren.
Gegen Kollektive, die dann so zwanghaft sind und Sachen, die sich entwickeln, einfach nicht zulassen will, wenn sie neu sind.
Nee, also ich persönlich drücke denen die Daumen, der C3S. Also ich freue mich, wenn das kommt. Ich finde das auch spannend. Sie werden meiner Meinung nach in die gleichen Probleme reinlaufen, in die GEMA jetzt heute auch schon reinläuft. Sie sind auch verpflichtet dazu, den einzelnen Autoren angemessen zu vergüten. Das steht hier in Deutschland im Grundgesetz. Das ist auch eine gute Sache, dass das drin steht, steht es im BGB?
Urheberrecht steht es bisher noch nicht im Grundgesetz.
Nicht im Grundgesetz, sondern ich bin kein Anwalt. In welchem Recht steht es? Ist es dann BGB?
Im Urheberrechtsgesetz, das ist der Paragraph 32.
Genau. Also das Recht auf angemessene Vergütung ist das, von was wir
reden.
Genau. Und diese Möglichkeit, die wird natürlich langsam erodiert durch das Rauslösen einzelner Sachen.
Aber da kommt zum Beispiel hier auf Twitter der Einwand, gerade zu diesem Punkt. Ja, da Sven Scholz schreibt, kommerzielle Nutzung von CC-Musik wird zentral auch über die C3S geregelt. Also er argumentiert, es gibt ja auch eine Creative Commons Lizenzvariante, in der man sagen kann, du kannst es nutzen, wenn du den Nutzer nennst und wenn du aber eben auch, sagen wir mal, für kommerzielle Zwecke. Und man kann ja auch die CC-Nutzung an Lizenzgebühren knüpfen. Ginge auch, oder?
Ja, muss man sogar. Das meinte ich ja, ja.
Also muss man sogar.
Man kann es ist ja nicht so, dass man mit CC-Lizenzen überhaupt kein Geld verdienen kann, sondern ja.
Genau. Und diese Lizenzgebühren würde dann die C3S eintreiben. Die GEMA will das nicht.
Nein, die GEMA möchte nicht einzelne Werke rauslösen. Das ist ja jetzt der Grundunterschied, den wir zwischen den beiden Gesellschaften haben werden. Also mal abgesehen davon, dass die C3S natürlich auch versucht, ein in Anführungsstrichen demokratischeres Voting-System dann intern zu haben. Also nicht mit diesen gestaffelten Mitgliedsstufen sozusagen. Aber dadurch, dass man die einzelnen Werke herauslöst, schwächt man den einzelnen Urheber. Und das ist wiederum jetzt eine Realität, die ich als Komponist aus meiner 10-jährigen Laufbahn jetzt einfach am eigenen Leib gespürt habe, was das bedeutet. Weil dem Druck wird man ausgesetzt, das machen zu müssen. Das ist so. Das ist heute schon so.
Für mich. Das rauszulösen. Dass sie ein Werk schreiben und sagen, ja, aber das darfst du nur veröffentlichen, wenn du das rauslöst aus der Lizenzierung.
Nein. Wir geben dir den Job nur dann, wenn du das da rauslöst.
Warum? Warum entsteht der Druck?
Weil die Nutzer Angst haben davor, dass es noch mehr Geld kostet. Dass es Nutzungsgebühren kostet. Also die wollen mir eine Summe am Anfang geben und dann damit machen können, was sie wollen. Und das ist natürlich für große Medienunternehmen traumhaft, weil sie können das jahrelang auswerten und müssen mich nie wieder dran beteiligen. Und diese
Aber Realität, wenn sie das unter den Schirm der GEMA stellen oder unter dieses eine Werk, inwiefern ist der Auftraggeber dann davon betroffen? Weil er dann für Nutzung Lizenzgebühren zahlen
muss. Wenn er zum Beispiel, wenn er jetzt eine weitere DVD-Pressung macht, muss er nochmal wieder daran beteiligen.
Über die GEMA,
Genau, weil er Lizenzgebühren dafür einfach bezahlt. Also er spart sich Lizenzgebühren.
Okay.
Und das, und wenn es diese Möglichkeit gibt, dann wird sie auch von einem gefordert, weil sie wird sogar von mir gefordert, obwohl es sie nicht gibt.
Und ja, ich meine, es gibt dieses Phänomen ja heute schon.
Also
gibt zum Beispiel
Entschuldigung, ich muss einmal kurz unterbrechen, weil ich muss das sagen, das ist eine Realität. Das ist nichts, was ich mir aus den Fingern sage, sondern ich wurde so angegangen von mehreren Firmen. Gut, das nur, also es ist eine Realität.
Aber
also
genau,
es gibt dieses Problem ja heute schon. Es gibt heute schon Games-Firmen, die zum Beispiel irgendwie nur Musik haben wollen für ein Computer-Game und sagen, wir geben dir den Auftrag nur, wenn du nicht in der GEMA bist,
genau.
Weil sie diese Lizenzgebühren
nicht zahlen wollen.
Ich weiß nicht, ob das wirklich letztlich ein Grund ist, also wirklich eine Argumentation ist, die gegen Creative Commons spricht, oder ob man da nicht einfach eine gesetzliche Regelung einziehen muss, dass man sagen muss, solche Umgehungskonstrukte, die gehen einfach
nicht. Die dürfen nicht gehen, genau. Da fühlen wir uns auch vom Gesetzgeber und von der Politik auch total im Regen stehen gelassen. Also gerade Games ist ein tolles Beispiel, weil das ist ein Markt, der für mich zu ist, weil ich da kann ich nicht rein, da kann ich nicht mitwerben, weil ich in der GEMA bin, weil die das nicht machen.
Genau, und Sven Scholl schiebt auch nochmal nach, gerade diese erwähnte Ausnahme in der Praxis, also diese Ausnahme würde durch C3S beendet, weil eben auch kommerziell genutzt lizenzpflichtig würde.
Insofern unterscheidet sie sich dann natürlich auch gar nicht. Also es ist sozusagen die C3S jetzt.
Ja, genau, aber also es gäbe zumindest die Möglichkeit, unter Creative Commons zu veröffentlichen.
Genau, es gäbe die Möglichkeit, erstmal was zu machen. Aber das ist das, was ich vorhin sagte, wo kein Kläger, da kein Richter. Es gibt auch jetzt die Möglichkeit, erstmal was zu machen.
Ja, es gibt sie offiziell nicht. Und es gibt dann viele Leute, die ihre Songs irgendwie trotzdem unter CC stellen und sagen, es hat meine Freundin geschrieben. Ne? Also so ist ja die Realität.
Ja. Es gibt diesen Watchdog nicht. Ich weiß gar nicht, was die Leute sich vorstellen. Das ist ja personell oder technisch überhaupt nicht zu handhaben, durch das Netz zu durchkämmen und zu gucken, ist das ein Ding, was wir im Katalog haben.
Das kann
haben.
Ja nicht die Lösung sein, zu sagen, macht es unter illegal, der Hand.
Genau, und genau das ist natürlich, und deswegen hat es natürlich seinen Sinn, solche Modelle zu haben, aber das muss eben nicht eine komplette Herauslösung sein, sondern es muss einfach Lizenzhöhen und Nutzungsarten definiert werden, die mehr an der Praxis orientiert sind sozusagen. Also ich kann auch natürlich eine Online-Lizenzierung nicht immer nur an dem orientieren, was jetzt News Corp oder RTL oder so weiter machen. Das geht ja nicht, sondern ich muss es eigentlich an dem orientieren, was macht ein Podcaster, was braucht der, wie ist da die Reichweite, wie können wir das machen und so. Das ist ja das, was ich eigentlich.
Das versucht die GEMA ja auch zu tun,
genau.
Also mit so Podcaster-Lizenzen. Ich würde gerne, bevor wir auf so ein kleines Schlussfazit noch kommen, Ilja Braun, was würde sich denn für Nutzer ändern durch diese alternative Verwertungsgesellschaft? Hätten die irgendwie Vorteile, Nachteile? War das einfacher, komplizierter?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe das ja, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Ich denke, Nutzer haben ja erstmal direkt mit Verwertungsgesellschaften auch nicht so viel zu tun. Die erwerben ja nicht selber eine Lizenz oder so. Die Nutzer, also die Vertragspartner von Verwertungsgesellschaften, sind ja kommerzielle Nutzer. Das sind ja so die YouTubes und Spotifys dieser Welt. Im Zweifelsfall wäre, also die C3S ist ja jetzt auch nicht die Abschaffung der Verwertungsgesellschaften, wie wir sie kennen, sondern es wäre eine neue Verwertungsgesellschaft, die es neben vielen anderen gibt. Und die müsste genauso mit diesen kommerziellen Nutzern verhandeln, wie es eben jetzt die GEMA tut. Sie würde eben ein bisschen andere Lizenzen anbieten und würde ein anderes Repertoire vertreten. Wenn es gut läuft, dann heißt es für die Nutzer, dass sie mehr Musik verfügbar kriegen, weil Dienste angeboten werden können, die es jetzt noch nicht gibt. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es so, dass sich dafür niemand interessiert von den kommerziellen Nutzern, weil sie sagen, die paar unbekannten Creative Commons Lizenzen, wir wollen hier lieber die Blockbuster runterspielen, dann nehmen sie damit halt nicht so viel Geld ein. Das muss man sehen, aber es ist ihnen auf jeden Fall erstmal Glück zu wünschen, dass sie es überhaupt angehen.
Also in diesem ganzen Kontext Urheberrecht, da geht es ja im Prinzip um einen Interessenausgleich. Also einen Interessenausgleich so im Wesentlichen zwischen drei Polen. Das sind die Urheber Komponisten, Musiker, es sind die Verwerter wie Gesellschaften, wie Plattenfirmen und es sind eben die Nutzer. Wir haben jetzt viel so über Rechte von Urhebern und Verwertungsgesellschaften gesprochen. Wir haben am Anfang dieses eine zentrale Recht, zumindest in der analogen Welt, der privaten Nutzer angesprochen, nämlich die Privatkopie, also das Privileg, Dinge zu kopieren, für den privaten Gebrauch kopieren zu dürfen, ohne dafür Lizenzgebühren zu zahlen und ohne da in Teufelsküche zu geraten. Mein Eindruck ist, dass in der letzten Zeit in diesem ganzen Bereich, so bei den Urhebern und bei den Verwertungsgesellschaften, die Rechte an das Leben in Digitalien angepasst wurden. Nur bei den Privatnutzern ist da nicht wahnsinnig viel passiert, weil das Kopieren von Immaterialgütern, Musik, Filmen sich mindestens in der Grauzone abspielt. Wie haben Sie das Gefühl, man müsste hier nochmal nachbessern? Und wenn ja, wie müsste das aussehen? Auf Nutzerrechtsseite.
Also zunächst mal, im Grunde genommen, eigentlich ist es keine Grauzone, sondern eigentlich gibt es sowas wie eine digitale Privatkopie und die ist auch ganz legal und erlaubt. Es ist aber natürlich schon so, dass mit dem technischen Wandel im Grunde genommen zwei Veränderungen eingetreten sind. Die eine ist, dass Nutzerinnen und Nutzer eben heute nicht mehr nur Kopien machen, sondern zunehmend selbst mit diesem Zeug umgehen und das als Material benutzen, Remixes, Mashups und so weiter, damit kreativ tätig sind und das auch wieder veröffentlichen wollen, einfach weil es so leicht geworden ist, das so zu machen. Die andere Tendenz ist, dass man natürlich ebenfalls durch diese technischen Möglichkeiten jetzt sehr genau messen kann, was wird denn wo kopiert und wieder veröffentlicht. Und also im Grunde genommen auf der Basis eines Soundbits, auf der Basis einer einzelnen Seite, die man aufruft und liest, könnte man Lizenzen verkaufen, wenn man wollte. Und ich glaube, die Frage ist, in welche Richtung sich diese Nutzerrechte weiterentwickeln werden. Also sagt man, wir müssen jetzt die Privatkopie aufbrechen und ausweiten, so in dem Sinne, dass wir sagen, ab jetzt sind nicht mehr nur private Kopien erlaubt, sondern auch sowas wie Remixes und Mashups, weil das gehört einfach dazu. Oder sagen wir, nee, jetzt brauchen wir die Privatkopie eigentlich gar nicht mehr, wir brauchen diese Nutzerrechte nicht mehr, weil jetzt können wir ja alles punktgenau abrechnen und Lizenzen vergeben und das machen wir alles automatisiert. Das ist die schöne neue Welt, von der jemand wie Christoph Käse träumt. Wenn man klickt, dann findet die Zahlung schon automatisch statt.
Also diese Grauzone oder diese unkontrollierbare Grauzone in einer analogen Welt, wo man sagt, naja, wenn du dir das auf deinem Kopierer kopierst für dein Studium, dieses Buch, dann ist das eigentlich lizenzpflichtig. Wir können es aber nicht punktgenau abrechnen. Deswegen gibt es diese pauschale Abgabe für Kopierer. Könnte ersetzt werden durch, hey, jetzt können wir ziemlich genau messen, wann du da eine Kopie für dein Studium anfertigst und deswegen können wir auch punktgenau da einen Cent oder einen halben oder wie auch immer abkassieren. Das ist so ein bisschen das Szenario, was Ihnen da vorschwebt. Und wofür würden Sie plädieren?
Also ich würde eher natürlich für eine Ausweitung der Nutzerrechte plädieren und sagen, man müsste auch für sowas wie Remixes, Mashups, es müsste erlaubt sein, aber eben vergütungspflichtig an die Urheberinnen und Urheber.
Achso, ja gut, wir haben das Persönlichkeitsrecht noch, was dem im Wege steht. Ich wollte gerade sagen, das geht doch heute schon, aber weil dafür sind ja genau diese Blanket Licenses da, dass man das machen darf, aber es sind natürlich auch Persönlichkeitsrechte involviert, die dann wiederum, also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Recht, das ist sozusagen das Recht, sagen zu dürfen, nein, mein Werk soll nicht in dieses Werk mit einfließen.
Das stimmt, da muss man sich Gedanken machen, wie man damit umgeht. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, wenn man irgendwie fernsieht, dann sieht man immer wieder Filme, die von Werbung unterbrochen sind. Das finde ich eigentlich so ungefähr das Schlimmste, was man mit einem Werk machen kann. Und da stört sich niemand dran. Aber wenn es irgendwie um Mashups bei YouTube geht, dann sagen alle Hilfe.
Also ich habe da auch eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen Ding. Vor 8 Jahren oder so hat mal irgendwie ein Typ angefragt, ja, ich mache hier irgendwie so Webcomics und will da so eine Animation machen oder ich will deine Musik dafür benutzen. Und dann habe ich mir die Seite von dem angeguckt und es war Nazi Zeug, also echt irgendwie so, oh, das darf doch nicht wahr sein. Und da bin ich ja froh, dass mir der Gesetzgeber was an die Hand gibt, wo ich das verhindern kann.
Ja, da muss man ganz klar sagen, also, das ist nicht der Standardgrund dafür, dass Mashups und Remixes nicht legal möglich sind.
Genau, klar. Ich weiß nur, aber ich meine, also es gibt auch tatsächlich Gründe, warum man mit bestimmten Dingen, oder ich hab auch, hier war mal im Gespräch für so einen Film über einen straffälligen Jugendlichen und der Film war nachher so schlecht, dass ich auch sagen musste, nee, damit, also da ja, okay, soll
sowas,
mein Werk nicht rein.
Immer, aber die Frage ist doch, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Urheberinnen und Urheber und Nutzerinnen und Nutzer sich darüber irgendwie einigen können, wie mit solchen Fällen umzugehen ist, wo der Urheber das vielleicht partout nicht will oder ob man sagt, das ist jetzt wirklich so gravierend, dass wir überhaupt nicht erlauben können, dass Nutzerinnen und Nutzer mit Werken irgendwas machen.
Ich habe auch keine Lösung dafür. Also ich sehe das Problem auch als Problem. Aber
ich würde zum Schluss gerne noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Brauchen wir denn so in Zukunft noch Verwertungsgesellschaften?
Jetzt schweigen alle. Ja, ich denke schon. Also wenn man davon ausgeht, dass man weiter einen Markt haben will für sowas und dass weiter diese Verträge geschlossen werden sollen, dann braucht man sie schon. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre entweder eine Individuallizenzierung. Jeder fragt den Urheber direkt. Da haben wir vorhin schon gesagt, das ist irgendwie unpraktisch. Ja. Ich kann mir aber auch andere Modelle vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel sowas wie eine Beitragsfinanzierung vorstellen. Das ist ja das, wovon ihr hier lebt. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist ja was anderes. Ne? Da bezahlt man nicht dafür, dass man ein einzelnes Werk nutzt und auch nicht dafür, dass man es in einem bestimmten Umfang nutzt, sondern man macht es quasi eine Vorfinanzierung der Produktion, über die in bestimmten Gremien dann demokratisch entschieden wird. Das kann man jetzt mit
The Grain of Salt
kann man verbessern, aber ist von der Grundidee her auch nicht schlecht. Also eigentlich finde ich eine Beitragsfinanzierung viel besser als eine nachträgliche Finanzierung der Nutzung.
Warum? Ganz kurz, dann Hans.
Weil man die Möglichkeit hat, umzuverteilen, weil man sagen kann, ich finde, dass dieser Inhalt entsteht, finde ich so wichtig, dass ich bereit bin, dem Urheber dafür ein bisschen mehr Geld zuzuschieben und ich überlasse es nicht rein dem Markt, dass irgendwie die am meisten Geld verdienen, die am meisten Publikum haben.
Das tut die GEMA übrigens intern.
Und sehr das, begrenzt, weil es nee, auch nur sehr begrenzt darf.
Aber das ist ein sehr problematisches Feld, weil da natürlich dann bestimmte Leute darüber entscheiden, was wie viel wert ist. Das ist ganz schwierig.
Natürlich, das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch
genau,
so.
Da ist ein Markt oftmals, ich weiß es nicht. Und was man natürlich durch so ein Modell auf eine Art verhindert, sind die Ausreißer nach oben. Also die Hits sind ganz schwierig dann zu greifen.
Warum?
Sozusagen. Weil die...
Also sind die, vorfinanziert und ob sie jetzt genau, drei und, Hörer haben oder 30, 30 Millionen.
Ist ja völlig egal.
Und genau. Eine Kombination wäre nicht denkbar.
Ja, eine Kombination wäre auch denkbar. Ich hatte gerade noch einen anderen Punkt, der jetzt gerade, aber ja.
Also ich meine, im Grunde genommen muss man sagen, es ist auf kulturellen Märkten 80-20-Prinzip. Ne? 80% des Geldes kommen bei 20% der Leute an und dann kann man sagen, es ist auch gerecht so, weil die machen eben die Hits, die am meisten nachgefragt werden. Man kann aber auch sagen, wenn wir schon irgendwie eine gesellschaftliche Lösung suchen, dann suchen wir lieber eine, wo wir unsere eigenen Akzente setzen. In die Richtung man ja mal weiterdenken.
Das wäre möglich. Also wie es bisher war, dass eben Verlage und Labels so ein bisschen funktioniert haben wie eben Risikokapitalgeber, dass sie sagen, so, wir finanzieren hier 10 Produkte, wir wissen auch nicht, was ankommen wird beim Publikum, weil die wissen das auch nicht. Das weiß keiner, wer das behauptet. Und dann ist halt dieses eine Produkt, was ausreißt, finanziert natürlich die Vorschüsse und die Verluste dieser neuen anderen auch mit. So war ja das Prinzip. Das ist leider weg, weil diese Vorschüsse, die sind alle, das gibt es nicht mehr in der Industrie, also ganz wenig nur noch. Weiß ich nicht. Also das ist eine grundsätzliche Lebens- und Gesellschaftseinstellung. Da bin ich, ja.
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr grundsätzliche Frage.
Genau.
Ne? Also ich meine, was der Systemwechsel wäre, wäre natürlich, dass man sagt, man kommt weg von der Vergütung für die einzelne Nutzung und man kommt weg von dem Prinzip, dass man sagt, das muss jeweils dem einzelnen Urheber individuell zugewiesen werden. Ne? Man kommt im Grunde genommen weg vom Urheberrecht, weil das ist das Prinzip von Urheberrecht, dass man immer sagt, der wirtschaftliche Wert wird individuell diesem Urheber zugewiesen und man kommt dahin, dass man sagt, wir schmeißen irgendwie alle Geld in einen Topf und überlegen uns, wofür geben wir es dann aus. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien, die aber beide funktionieren, wie man ja irgendwie am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht. Ne?
Das heißt aber auch, wir haben irgendwie so eine Gesellschaft, wo dann, also da gibt es dann so einen Topf und um in diesen Topf reinzukommen, muss ich dann welchen Kriterien entsprechen und also das ist schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Also das ist ja genau das Gefühl, was ich hatte, als ich in diese Industrie rein bin, dass ich so dachte, oh, ich will da rein und wieso findet denn niemand meine Musik gut, die damals auch schlecht war, wie so viele. Und das hatte ganz andere Gründe, warum ich da reinkam. Das war kein geschlossenes System, aber damit würde man genau so ein System implementieren, wo man auf einmal außen vor steht und dann denkt so, oh, wie komme ich denn da rein, wie komme ich in öffentliche
auch nicht sagen, dass das nicht reformbedürftig wäre.
Und dann sind diese ganzen Freak-Accidents, die so auf einmal populär werden, die verhindert man damit, weil die nicht zu monetarisieren sind. Die werden total uninteressant dann.
Ja, ich frage mich, ob es da nicht eine Kombination geben würde. Aber gibt es irgendwie zu dem Thema, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden, haben wir noch, was Sie noch loswerden wollten, was wir zu kurz gekommen haben, was Sie noch irgendwie am Schuh drückt? Mein Ilja Braun hat hier eine halbe Dissertation vor sich ausgebreitet. Da Nee,
ja, das habe ich jetzt, das könnte ich jetzt alles vorlesen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ne?
Okay, na gut, okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir den Vorhang langsam runterfallen. Das war das Breitband am Samstag. Eine Stunde Gespräch über Verwertungsgesellschaften. Zu Gast waren Hans Haffner, ist Komponist und Sounddesigner hier aus Berlin, und Ilja Braun, Journalist und derzeit Mitarbeiter bei der Linksfraktion, beauftragt mit dem Bereich Netzpolitik. Wie immer kann man den Podcast und die Aufnahme von Breitband nachhören unter breitband.deradio.de. Da gibt es auch wie immer jede Menge Links, Zusatzinformationen. Man findet auch noch weiterführende Informationen zu den beiden Gästen, die wir heute hier im Studio hatten. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke meinen Kollegen in der Technik. Ich danke Jana Wuttke für die Redaktion. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.